Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Während in der EU die zivile Seenotrettung umstritten ist, organisiert Spanien eigene, staatliche Rettungsmissionen. Allerdings könnten die bald ein Ende finden. Das ist eines unserer Themen. Außerdem, in der Ukraine drängen Junge in die Politik. Schon vor der Wahl am Wochenende steht fest, dass viele neue Gesichter ins Parlament einziehen werden. Und die Fremdenlegion von Frankreich ist inzwischen auch im eigenen Land tätig und unterstützt die Polizei bei der Terrorbekämpfung. Die Sea-Watch 3-Kapitänin Carola Rackete wird heute auf Sizilien in Agrigent verhört von der italienischen Staatsanwaltschaft. Diese ermittelt gegen Rackete unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Für Italien und Europa hat der Fall Rackete den Streit um zivile Seenotrettung neu entfacht. Und Schiffe von Hilfsorganisationen dürfen derzeit an keinem italienischen Hafen anlegen. Ganz anders ist die Situation bislang in Spanien. Das Land organisiert seine eigene staatliche Seenotrettung vor der marokkanischen Küste. Wie lange noch, ist allerdings unklar, denn Spanien reduziert seine Einsätze zum Unmut der eigenen Seenotretter, wie Hans-Günther Kellner weiß.
Signalrot lackiert liegt die Polimnia im Hafen von Almería. Mit dieser Farbe ist sie auf dem Meer von Schiffbrüchigen schon aus der Ferne auszumachen. Doch in letzter Zeit muss das Schiff der staatlichen spanischen Seenotrettung länger im Hafen bleiben, als es Manuel Capa lieb ist. Er ist Sprecher der Gewerkschaft CGT und Teil der Besatzung. Vor 3 Wochen gab es einen Notruf. Ein Flüchtlingsboot mit 47 bis 49 Personen an Bord wurde vermisst. Aber wir durften nicht ablegen. Die Flugüberwachung suchte nach dem Boot, hat es aber nicht gesehen. Das passiert sehr selten. Das Boot muss noch in marokkanischen Gewässern gewesen sein, aber niemand hat etwas unternommen. Am Ende sind 22 Menschen ertrunken. Hilfswerke und die Seenotretter auf dem Meer vermuten, der Vorfall könnte mit neuen Anweisungen der spanischen Regierung zur Seenotrettung zusammenhängen. Das Mittelmeer zwischen Spanien und Marokko ist in 2 Rettungszonen aufgeteilt. Bislang suchten die spanischen Aufklärungsflugzeuge nach einem Notruf beide Gebiete ab. Um Zeit zu sparen, legten gleichzeitig auch die Seenotretter mit ihren Schiffen ab. So war es bislang. Jetzt hebt erstmal das Flugzeug ab, sucht das Boot. Erst wenn es uns die Position der Flüchtlinge mitgeteilt hat, dürfen wir vom Hafen ablegen. Damit brauchen wir 3 Stunden, bis wir vor Ort sind. Damit erhöht sich das Risiko, dass Menschen sterben. Zudem würden die Seenotretter nicht mehr in die marokkanische Rettungszone hineinfahren. Mit den neuen Richtlinien versucht Spanien offenbar, Flüchtlinge von der Überfahrt abzuschrecken und Marokko stärker als bisher an ihrer Rettung zu beteiligen. Auf Druck der Europäischen Union, glauben Seenotretter und Hilfswerke. Paloma Faviere schüttelt darüber den Kopf. Sie ist Anwältin des spanischen Flüchtlingshilfswerks CEAR. Marokko ist kein sicheres Land für Flüchtlinge, protestiert sie. Aber Marokko hat eine funktionierende Regierung. Wir haben da einen Ansprechpartner. Das gibt es in Libyen nicht. Die Frauen, die nach Marokko kommen, haben eine schlimme Geschichte hinter sich. Aber die Flüchtlinge, die über Libyen zu uns gelangen, berichten von grauenhaften Erlebnissen. Das kann man nicht mit Marokko vergleichen. Dennoch werden die Flüchtlinge in Marokko schlimm diskriminiert. Es gibt kein Asylrecht. Die Europäische Union hatte Ende 2018 Hilfen für Marokko in Höhe von 140 Millionen Euro angekündigt, damit es illegale Migrationsströme bekämpfen kann. Spaniens Regierung hat zudem erst vor wenigen Wochen entschieden, Marokko 26 Millionen Euro für Gelände und Lastwagen zur Verfügung zu stellen. Paloma Faviere sagt dazu: Spanien hat das schon vor mehr als 10 Jahren ganz ähnlich mit Mauretanien gemacht, als so viele Menschen in Booten zu den Kanarischen Inseln flüchteten. Jetzt ist die spanische Guardia Civil in Mauretanien vor Ort präsent. Das ist der Klassiker. Man verschiebt die eigene Außengrenze in einen Transitstaat, der einem dann hilft, die eigene Grenze zu sichern und einem die schmutzige Arbeit abnimmt. Die spanische Regierung kommentiert die Änderung in der Seenotrettung nicht. Manuel Capa reibt sich unterdessen müde die Augen. Letztlich solle er die Leute auf dem Meer nicht mehr wie bislang retten, damit die Überfahrt riskanter werde, ist er überzeugt. So habe Spanien seine Aufgabe aber nie verstanden, protestiert er. Die Politiker sprechen von Zahlen und Statistiken. Aber jede Zahl ist ein Menschenleben. Das vergessen wir. Nach und nach werden wir immun gegen die Nachrichten. 22 Tote, am nächsten Tag 10. Wir stumpfen ab. Diese ganzen Abwehrmechanismen in der Flüchtlingspolitik sorgen dafür, dass es mehr Tote gibt. Die Politik ist dafür nicht mehr sensibel. Die Zahl der Flüchtlinge ist unterdessen zurückgegangen. Spanischen Regierungsangaben zufolge kamen im vergangenen Jahr 60.000 Bootsflüchtlinge nach Spanien, 14.000 davon in den ersten 6 Monaten. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren es hingegen nur noch 10.000 Menschen.
Hans-Günther Kellner berichtete. Derzeit treffen sich die EU-Innenminister in Finnland, in Helsinki, und beraten darüber, wie auf dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge in Europa verteilt werden könnten. Alles Weitere dazu hören Sie bei uns im Programm hier im Deutschlandfunk. Der ukrainische Komiker Selenskyj hat es vorgemacht. Als Quereinsteiger ist er in die Politik gegangen, im Willen, diese in seinem Land umzukrempeln, und wurde direkt von den Bürgern zum Präsidenten gewählt. Ähnliches hat der ukrainische Popsänger Wakarchuk vor. Er tritt am Wochenende zur Parlamentswahl an mit seiner neu gegründeten Partei Stimme. Deren Mitglieder machen derzeit Wahlkampf in der Ukraine, so auch in der Stadt Tscherkasse, im Zentrum des Landes. Dort hat unser Korrespondent Florian Kellermann einen Wahlkämpfer begleitet.
Der schmächtige junge Mann wirkt etwas verloren auf dem weitläufigen Platz der Einheit. Viktor Jevpak hat sich vor das mächtige Gebäude der Bezirksverwaltung gestellt, im Zentrum seiner Stadt Tscherkasse, und liest aus der ukrainischen Verfassung. Nur wenige Passanten hören ihm zu. Den Leuten ist die Verfassung egal, weil sie noch nie eine Regierung an sie gehalten hat. Ich lese hier, dass jeder das Recht auf kostenlose Bildung hat. Ein Hohn. Meine Kinder sind in den staatlichen Kindergarten gegangen und sind jetzt in der staatlichen Schule. Da müssen die Eltern sogar das Klopapier beschaffen, weil die Schule es sich nicht leisten kann. Viktor Jevpak, 34 Jahre alt, will das ändern. Er kandidiert am Sonntag für das Parlament, für die Partei Stimme des ukrainischen Popsängers Sviatoslav Wakarchuk. Umfragen sehen sie bei 6-8%. Stimme sei eine Partei ganz neuen Formats, meint Viktor Jevpak. Eine Partei, die sich dem Einfluss der Oligarchen entziehe. Ich will ins Parlament, weil man nur dort Probleme lösen kann, die auch für Tscherkasse wichtig sind. Wir sind eine starke und kompetente Mannschaft, wie sie keine andere Formation hat. Alle bei uns, die ich kenne, sind ehrlich und aufrichtig. Richtig ist immerhin, dass Stimme Menschen anzieht, die bisher nicht in der Politik waren. Jevpak selbst ist ein IT-Unternehmer. Apps, die seine Firma entwickelt hat, werden auch in Deutschland eingesetzt. Er habe in Budapest Jura studiert, sei allerdings in die Ukraine zurückgekehrt, weil er an seiner Heimat hänge. Schon immer habe er einen Teil seines Gewinns in gemeinnützige Projekte gesteckt, sagt der Jungunternehmer, in ein Hospiz etwa und in die Betreuung von Menschen mit dem Down-Syndrom. Mit einer kostenlos entwickelten Fahrplan-App für die Stadtbusse in Tscherkasse sei er schnell mit der korrupten Verwaltung in Konflikt geraten. Der Bürgermeister hat die Geräte in den Bussen, die deren Standort sichtbar machen, ausschalten lassen. Denn die App hat jedem Bürger gezeigt, dass tatsächlich viel weniger Fahrzeuge unterwegs sind, als die Stadtverwaltung behauptet. Wir haben dann eine Kampagne im Internet gestartet und in einem Teil der Busse funktioniert die App nun wieder. Durch die Episode habe er verstanden, wirklich verändern könne er das Land nur in der Politik, sagt Jevpak. Menschen wie ihn zieht es derzeit nicht nur in die Partei Stimme, sondern auch in die des neuen ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Diener des Volkes heißt sie und wird ganz sicher die große Gewinnerin der Wahl am Sonntag. So auch in Tscherkasse, zumindest laut Wahlumfragen. Und in jedem Fall hoffen das so manche Bewohner der Stadt, wie auch eine Frau, die mit ihrem kleinen Sohn an einem Brunnen spielt. Ich möchte nicht, dass er auch ins Ausland geht, wie mein Ältester. Der arbeitet als Koch in Russland. Zelensky hat versprochen, dass er ein besseres Land aus der Ukraine macht und dass die Emigranten zurückkehren können. Noch ist unklar, ob Diener des Volkes am Sonntag die absolute Mehrheit der Stimmen im Parlament erringen wird. Falls nicht, gilt eine Koalition zwischen dem früheren Kabarettisten Zelensky und dem Sänger Wakarchuk mit dessen Partei Stimme als wahrscheinlich. Beide eint, dass sie die Wähler durch ihre Persönlichkeit überzeugen, dass sie Enthusiasten auf ihre Seite bringen, freilich ohne ein ausgearbeitetes Programm zu haben. Manche Experten sehen das als Gefahr, so auch die Politologin Oleksandra Reshmedilova von der Universität in Kiew. Es kann ja nicht sein, dass nur noch Schauspieler, Sänger, Jongleure und Tänzer die Politik bestimmen. Da braucht es auch Profis, die wissen, was sie wollen und Gesetze schreiben können. Und der Wahlkampf sollte ein Wettbewerb der Ideen und Pläne sein. Andere Experten gehen davon aus, dass die Jungpolitiker ihren Enthusiasmus ohnehin bald verlieren würden und dass sie das korrupte, von Oligarchen gesteuerte System bald vereinnahmen werde. Viktor Yevpak will das zumindest für seine Partei ausschließen.
Ein Beitrag von Florian Kellermann. Frankreich hat seine Fremdenlegion lange in seinen Kolonien eingesetzt, etwa in Indochina, Algerien und Zentralafrika. Inzwischen wird sie aber auch im eigenen Land, in Frankreich, gebraucht. Immer wieder unterstützen Fremdenlegionäre die französische Polizei im Kampf gegen den Terror, mitten in der Stadt. Sie sind dafür zuständig, Attentäter abzuschrecken und jeglichen Verdacht zu melden. Was soweit ungefährlich klingt, kann für die Legion allerdings auch heikel werden. Gerwald Herter hat sie in Südfrankreich begleitet.
Es ist heiß, die Luft ist stickig, die Beleuchtung schlecht. Eine Gruppe von Fremdenlegionären marschiert durch die staubigen Gänge des Bahnhofs Saint-Charles in Marseille. Die Männer tragen Tarnuniform, darüber die Schutzweste, auf dem Kopf das grüne Barett. Ihre Helme haben sie nicht aufgesetzt, aber doch für alle Fälle dabei. Die Legionäre wirken konzentriert, angespannt. Das hier ist schließlich keine Übung, sondern ein Anti-Terror-Einsatz. Nicht im Dschungel oder in der Wüste, sondern mitten in Marseille. Die Hafenstadt im Süden war schon immer das französische Tor nach Nordafrika. Zwischen Fahrgästen, die mit Plastiktüten oder Rollkoffern zu den Bahnsteigen eilen, patrouillieren vier Legionäre. Langsame, ruhige Schritte. Wie Infanteristen das in der Ausbildung lernen, nehmen sie sich gegenseitig in den Blick und beobachten zugleich aufmerksam die Umgebung. Nicht allein Fremdenlegionäre, auch andere Soldaten der französischen Armee unterstützen mit ihren Patrouillen die französische Polizei. Nur die Gesamtzahl ist bekannt. Waren im Rahmen der Operation Sentinelle, zu Deutsch Wache, nach den Anschlägen von 2015 zunächst 10.000 Soldaten in Frankreich im Einsatz, so sind es seit dem Ende des Ausnahmezustands noch 7.000. Vor allem sollen diese Patrouillen Attentäter abschrecken. Wenn den Legionären etwas auffällt, müssen sie die Polizei verständigen. Festnahmen oder Ausweiskontrollen führen sie nicht durch. Ein junger Gruppenführer darf in seiner Einsatzpause kurz Auskunft geben.
Daniele, Chef der Gruppe Sentinella.
Wenig überraschend sagt er, dass dieser Einsatz der Legion sinnvoll sei und dass er in der Bevölkerung gut ankomme. Allerdings räumt Daniel ein, dass es durchaus Schwierigkeiten gab.
Oui, très bien. Avant, ouais, c'était pas le cas. Après, maintenant, oui, petit à petit.
Ja, inzwischen läuft es sehr gut. Anfangs war das anders. Ich kann das sagen, weil ich schon lange dabei bin. Die Bevölkerung akzeptiert uns mehr und mehr. Wenn wir patrouillieren, werden wir schon mal zu einem Café oder zu einer Mahlzeit in ein Restaurant eingeladen. Das verbessert sich also. Sie verstehen nun, dass wir nicht nur einfach durch die Gegend spazieren.
Daniel hatte vor einigen Jahren bei der Kavallerie begonnen. Diese Bezeichnung hat die Fremdenlegion beibehalten, obwohl es die Kavallerie inzwischen vor allem mit Panzern, Panzerabwehr und gepanzerten Fahrzeugen zu tun hat. In Cassis, nicht weit von Marseille entfernt, bildet ein Kavallerieregiment gerade Legionäre aus, die erst wenige Monate dabei sind. Sie sollen Truppentransporter und schwere Geländewagen warten, fahren und bedienen. Clerc und Victor haben eine Woche Theorie und Praxis hinter sich. Von den ersten Fahrten mit dem WBL, einem Geländewagen, der selbst Gewässer durchqueren kann, sind sie begeistert. Aber vor allem haben sie gelernt, wie aufwendig die Vorbereitung des Fahrzeugs ist.
Die Höhen überprüfen, den Luftdruck der Reifen, das Öl hinten und vorne, rechts und links, überprüfen der Unterbodenfunktionen, den Stand des Hydrauliköls, all das.
Der Ausbilder übernimmt irgendwann das Kommando. Die Kavaliere sind ins Fahrzeug eingestiegen, jeder an seinem Platz. Einsatzbereit. Legionäre dieser Einheit werden auch in Mali eingesetzt, auch dort unter der Überschrift Anti-Terror-Mission. Neben dem Geländewagen steht ein Truppentransporter, der noch mit einem großen roten Kreuz gekennzeichnet ist. Das werde sich bald ändern, sagt einer der verantwortlichen Offiziere. Solche Sanitätsfahrzeuge, die in Afghanistan, wo die Legion auch schon war, oder in Mali eingesetzt werden, seien inzwischen eher gefährdet und bevorzugtes Angriffsziel, als dass das Kreuz auf der Karosserie sie schütze. Irgendwo in der Nähe des Bahnhofs von Marseille haben die Legionäre ihr provisorisches Quartier aufgeschlagen. Zwischen Feldbetten, Funkgeräten und Wasserflaschen legen Daniel und seine Männer ihre Ausrüstung an. Gleich geht es wieder los. Daniel beteuert noch, dass es seine Aufgabe sei, Befehle auszuführen, ob hier in Marseille oder anderswo.
Wenn die Legion mich nach Afrika schickt, gehe ich. Wenn mich Frankreich hier braucht, tue ich das. Und wenn nötig, gehe ich ganz woanders hin.
Eine an sich harmlose Frage an ihn lässt der Presseoffizier nicht zu. Wie fühlt sich der Legionär bei diesem Einsatz der Operation Sentinelle? Womöglich ist die Frage heikel, weil sich zwei Legionäre das Leben genommen haben sollen, die in der Operation Sentinelle im Einsatz waren. Nach Angaben französischer Medien tötete sich der eine nahe der italienischen Grenze, der andere erst 25 Jahre alt an der Grenze zu Spanien. Beide sollen sich mit ihren FAMAS-Sturmgewehren erschossen haben. Die Umstände der Vorfälle werden offenbar noch untersucht.
Gerwald Herter über den Mythos Fremdenlegion. Bei der Reportage handelt es sich um eine Wiederholung. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und dann folgt die Sendung Tag für Tag mit meiner Kollegin Christiane Florin. Ihr Thema, wenn Päpste peinlich werden. Das war Europa heute mit Christoph Schäfer. Kommen Sie gut durch den Tag.